Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Einen schönen guten Tag. Ich fange wieder an mit Novalis. Ich habe da was gefunden und da heißt es, das Sterbliche dröhnt in seinen Grundfesten, aber das Unsterbliche fängt heller zu leuchten an und erkennt sich selbst. Das ist auch von Novalis und das hat für mich ein bisschen erinnert mich das an diese eine Geschichte. Ich glaube, von der habe ich mal erzählt, von der Geschichte von den Seelenflügeln. Habe ich das erzählt?
Kannst du es trotzdem noch mal eben wiederholen? Ja. Das Sterbliche dröhnt.
Das Sterbliche dröhnt in seinen Grundfesten, aber das Unsterbliche fängt heller an zu leuchten und erkennt sich selbst.
Das Unsterbliche leuchtet hell und erkennt sich selbst. Mhm. Das heißt, das Materielle dröhnt rum.
Oder was?
Ja,
und
ja.
Das andere wird größer. Das ist diese Geschichte von den Seelenflügeln, die ich mal geschrieben habe, wo der Körper wird immer durchscheinender, immer weniger. Und das, was für unsere quantitativen Augen weniger wird.
Aber naja, man sieht es manchen Menschen das, ja an.
Ja, klar. Mhm. Und das ist das, wo ich dann die Geschichte genannt habe, so die Seelenflügel wachsen und die sind unsichtbar. Mhm. Das heißt, das ist wahrscheinlich das, was heller wird. Vielleicht meint Novalis das damit.
Ich sehe das gerade wirklich bei dem kleinen Hund von meiner Freundin. Der wird stetig weniger. Der wird jetzt sehr bald die Seite wechseln. Und der wird immer zarter und wird vor allen Dingen immer mehr wie so ein kleiner Junghund. Nur, dass er sich nicht so schnell bewegt. Aber sieht immer mehr aus wie ein Welpe.
Ja.
Und wird ganz zart und durchlässig. Und das erlebst du ja häufig auch bei alten Menschen.
Und genau, und deswegen ist das mit den Seelenflügeln. Das hat mal als Begriff eine Schülerin von mir zu einer Frau gesagt, die sie begleitet hat. Und ich finde es so einen wunderschönen Begriff. Die Seelenflügel werden größer. Wenn die ganz groß geworden sind, dann kannst du wegfliegen. Und ich mache das momentan so als in der Beobachtung, wenn ich jetzt zum Beispiel Blumen beim Verwelken betrachte. Ich finde, Narzissen werden immer hässlicher. Die werden immer trockener. Und wenn ich jetzt diese verwelkenden Tulpen hier sehe, das hat was Schönes. Das hat was ganz, ganz Wunderschönes. Und die Zeitpunkte, wann das eben halt ist, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hast du ja, weißt auswendig, wie Novalis mit ganzem Namen heißt.
Das wusste ich mal. Wie heißt er noch? Es kommt gleich sofort. Muss es nämlich tatsächlich, der heißt Friedrich von Hardenberg. Mit ganzem Namen und ist ja nur 31 Jahre alt geworden. Das ist ja das Besondere an Novalis. Er ist 1800 oder 1801 schon wirklich mit 31 Jahren gestorben und hat ein unglaublich bewegtes Leben in dieser ganz kurzen Zeit gehabt. Also hat richtig viel studiert, war schon mit 22 Jurist und hat noch viele andere Dinge studiert und dann eben erst gegen Ende seines Lebens ist er Dichter geworden oder hat dann auch eben tatsächlich Gedichtbände veröffentlicht.
Ich war mal auf einem ganz, ganz, ganz wunderschön verwunschenen kleinen Friedhof in Freiburg im Breisgau. Und da waren ganz schöne alte Grabsteine und auf einem Grab stand von einem der Name eines jungen Mannes, der ist mit 16 gestorben und er war Dichter. Ja. Und das heißt, ich habe immer gedacht, wer so ganz jung gestorben ist, das wäre Mozart gewesen mit 38. Habe ich manchmal mit 38 schon sterben und so. Also, und ich habe so eine kleine Geschichte im Kopf. Georg Büchner ist mit 23 gestorben.
Richtig, das stimmt.
Einer der bedeutendsten Dichter. Ja. Und da gibt es von den Känguru-Chroniken eine ganz nette kleine Geschichte drum, wo es heißt, Georg Büchner, 60.000 Einträge im Netz. Mit 23 gestorben. Der hat wichtige Werke geschrieben. Wie hat er das denn eigentlich gemacht? Der hatte kein Internet. Und er hatte kein Fernsehen, er musste selber was machen. Und vielleicht kommt es so zustande, dass ein Novalis so viel hinterlassen hat, dass der mit, was hast du gesagt, mit 23?
31.
Nee, mit 23 war er schon Jurist oder was?
Ach so, ja.
Und das hat Georg Büchner auch geschafft. Das heißt, möglicherweise werden wir so alt wie vielleicht die anderen, die haben ihre Zeit besser nutzen können.
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass wir eventuell sogar schon wissen, wie lange wir hier auf der Erde sein wollen und was wir uns so vorgenommen haben, dann würde das ja passen, dass sie sich unheimlich beeilen, sehr viel, genau wie Mozart ja auch, der hat ja unglaublich vieles komponiert in der kurzen Zeit, dass man das eben schon vorher weiß, dass man richtig sich anstrengen muss, damit man das da alles reingepresst
hat. Und haben wir den Handwerkerwitz denn schon gehabt, was das Alter angeht?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber du wirst ihm bestimmt
gleich nochmal erzählen. Also, und dann bitte nochmal lachen, wer es schon gehört hat. Da kommt nämlich ein Klempnermeister, kommt in den Himmel und ist gestorben und kommt zu Petrus hin natürlich, und kommt ja in solchen Geschichten immer zu Petrus. Und dann dieser Klempnermeister, der steht da so mit verschränkten Armen und ist richtig sauer und sagt zu Petrus, das ist nicht wahr, ich bin erst 28 Jahre alt und muss schon sterben, das ist eine Schweinerei und so weiter. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Und dann hat er gesagt, also komisch, nach deinen Rechnungen, die geschrieben hast, bist du schon 48. Nett, ne?
Mhm.
Genau. Und so ist das natürlich, da sind nicht klar, ich weiß nicht, ob wir da bei dem Thema mit der Zeit schon waren. Aber auf jeden Fall ist es so, wir sind schon öfter dabei gewesen zu sagen, nutze die Zeit. Was kann ich tun, um zu mir selber zu kommen und mich nicht nur ablenken zu lassen? Mhm. Wo mich neulich in einer Begleitung einer Frau, einer alten Dame, die gesagt hat, ihr ganzes Problem, was sie hat, ist, dass sie die Zeit totschlägt.
Ja, darüber haben wir ja schon öfter
gesprochen. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Und dann, Büchner und Novalis haben das nicht getan. Mozart auch nicht.
Naja, nun, die hatten tatsächlich kein Internet und auch keinen Fernseher und all diese Dinge nicht, die heutzutage natürlich hochgradig dazu verleiten, Zeit totzuschlagen. Auch wenn man vielleicht das ein oder andere Mal was Gehaltvolles auch sicherlich da zu sehen kriegt, was bis hineinkommt in das eigene Innere. Aber letztlich ist es ja unser Schöpferisches, also unser, ne, dass wir uns innerlich aktivieren. Und das tun wir eben beim Zusehen meist nicht. Da sind wir eben eher passiv und es rauscht eben so durch. Und diese Gefahr ist eben sehr groß, den Weg dann nicht rauszufinden. Und jetzt befinden wir uns ja gerade in der Fastenzeit. Es geht ja auf Ostern zu und ich habe tatsächlich dieses Jahr mal mir vorgenommen, also beziehungsweise lebe das gerade, dass ich mal den Fernseher rausgetragen habe, ganz, also und Bildschirme sozusagen Bildschirmabstinent lebe. Das ist nämlich eine gute Gelegenheit für sowas, gerade wenn man so Gewohnheiten hat, denn da rauszufinden ist häufig nicht so einfach. Und nicht so nachhaltig vor allen Dingen nicht.
Genau, wie war das? Wir brauchen ungefähr 6 Wochen, bis wir uns was angewöhnt haben. Und dann brauchen wir wahrscheinlich wieder 6 Wochen, bis wir uns was abgewöhnt haben.
Ja, 6 Wochen, haben wir, glaube ich, auch schon mal früher gesagt, ist ja die Zeit, die es dauert, dass sich etwas richtig einnisten kann in unser Inneres. Also eine Gewohnheit auch bis ins, weil es muss ja immer bis ins Leibliche reinkommen. Ne? Es kann ja eben nicht nur im Geiste, kann ich mir was vornehmen oder was denken. Darüber hatten wir ja auch, glaube ich, kurz nach im Januar gesprochen. Da sind wir ja immer voller guter Vorsätze, die dann meistens noch nicht mal bis zum Ende des Januars überdauern. Und da muss man schon ein bisschen mehr auffahren und tatsächlich wirklich bis ins Körperliche irgendwie reinkommen. Wie ist es eigentlich mit deinem täglichen Tanzen?
Ja, habe ich gerade dran gedacht. Ja, das, weißt du, das ist sehr großartig. Ich hatte ja noch, das haben wir in den letzten Folgen auch gesprochen, ich habe da tatsächlich, ich glaube ungefähr 6 Wochen tatsächlich, ich konnte mich kaum bewegen mit meinem Rücken da, Und das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, war wieder zu tanzen anzufangen. Und das mache ich jetzt ungefähr seit 10 Tagen.
Mhm.
Jeden Tag.
Oh, wunderbar.
Jeden Tag. Und das ist, meine Playlist wird länger. Und dann kommt irgendjemand und schickt mir nochmal ein schönes Lied zu und dann gucke ich, ob ich das aufnehme oder nicht und habe jetzt noch so ein Genre gefunden, was ich unglaublich gerne, also ich schwärme für serbische Musik, für diese ganze Sinti-Roma-Musik und da meine Laune steigt.
Die ist aber auch wirklich launig, die Musik. Da kann ich dir auch mal was Schönes schicken.
Wunderbar, perfekt. Das nehme ich gleich in die Playlist auf. Und mittlerweile, ich habe ja damals gesagt, so jetzt wollen wir mal schön brav sein. 2 Musikstücke sind gut durchzuhalten am Tag. Jetzt bin ich schon bei 3.
Oh.
Weil ich dann denke, Mensch, das ist so schön. Da soll noch mal auf jeden Fall noch was hinterher. Und das ist eine Sache, ja, das ist richtig gut.
Das freut mich ja sehr. Ich überlege gerade, hatte ich mir eigentlich auch was vorgenommen? Das neue Jahr. Das, guck mal, das wird schon ein schlechtes Zeichen, ne? Nee, tatsächlich habe ich mir auch was nicht vorgenommen, aber an dem ich täglich arbeite und das finde ich interessant. Also es, mir geht es jetzt gar nicht so darum, was es ist, sondern dass man sich solche Vorsätze, dass das eine Frage der inneren Aufmerksamkeit ist und des, der Beobachtung des eigenen Denkens auch. Also zum Beispiel, mir geht es gerade seit einigen Wochen darum, dass ich nichts Negatives mehr sagen möchte. Also egal, ja, ob in meine eigene Richtung, dass das Denken betrifft oder auch, ob es nur negativ nachgeplappert ist, ist es ja manchmal nur, weil andere irgendwas Negatives gesagt haben, wiederhole ich, was die anderen negativ finden oder dass ich jetzt selber der Meinung bin.
Du hast es irgendwann ja mal so schön gesagt, da waren wir bei dem, was wir bezeichnen können als höheres Selbst, wo wir dann gedacht haben, wenn du sowas denkst oder andere Denken reicht ja, das bin ich doch gar nicht.
Genau.
Und das gehört ja mit dazu, weil das ist eine Übung, die mache ich, ich fahre ja sehr viel mit der Bahn. Und es ist ja so an Bahnhöfen, da siehst du ja viele Menschen. Und da siehst du eigentlich auch so eine, richtig so ein Ausriss von der Bandbreite. Es gibt ja Gebiete in Hamburg, da siehst du überproportional viele Mokassins, Porsche und wattierte Jacken. So. Und aber in der Bahn siehst du eben halt eine ganz andere Bandbreite, die in solchen, in Anführungsstrichen, Ghettos gar nicht vorhanden sind. Und das Erste, was ganz, ganz schnell geht, da brauchen wir uns gar nicht anzustrengen. Das Erste ist das, was in Blick fällt, wo es heißt, oh Gott, wie sieht das denn aus? Oh Gott, das ist aber hässlich. Das ist aber so. Das heißt, die ganzen negativen Sachen fallen ein. Und dann ist es so, dass ich muss einen Moment innehalten und sagen, Moment mal, was tust du hier? Und dann gucke ich mir die Person an und sage, was ist an der schön? Und dann finde ich was und plötzlich kann ich das andere gar nicht mehr sehen. Das erfordert aber von mir eine Wachheit und eine Aufmerksamkeit. Und damit könnte ich tatsächlich vielleicht meine Aufmerksamkeit, meine Bandbreite der Wahrnehmung so erweitern, vielleicht können wir tatsächlich dann was Schönes sehen und nicht den Horror der Welt jeden Tag.
Also mir, muss ich tatsächlich sagen, fällt es gar nicht so schwer. Und ich brauche auch noch nicht mal was sehr Schönes, was du sagst, das Gegenteil davon zu suchen am anderen Menschen, sondern kann mir einfach nur wach im Bewusstsein halten, die Menschen sind verschieden. Ja, das ist wirklich was ganz, ganz Tiefes, weil es hat immer einen Hintergrund. Also es hat ja einen Grund, ja, den ich überhaupt gar nicht sehen, geschweige denn beurteilen kann. Aus meiner Perspektive, und es geht mich auch darüber hinaus überhaupt gar nichts an.
Das ist das Irrste daran. Weißt du was, du hast ja vollkommen recht. Aber ich glaube, ich bin mehr am Hauptbahnhof als du.
Ja, das mag schon sein. Ich sitze natürlich da in meinem Elbvorort und gut, ich komme auch ein bisschen rum, aber es ist im Moment tatsächlich in meinem Leben eine Zeit, und es gibt ja immer mal so Zeiten, da kann man besonders das besonders gut ausprägen oder ausarbeiten, bearbeiten oder jenes.
Ich werde jetzt noch einen nächsten Vorsatz, auch wenn wir jetzt schon das Jahr schon ein bisschen vorangeschritten ist. Ich werde, glaube ich, mal gucken, mach mich bitte darauf aufmerksam. Ich höre jetzt sofort auf, übers Wetter zu meckern.
Ah ja, das ist auch etwas, was ich nie tue.
Gut.
Aber ich bin auch Hunde-Klassigängerin. Ja. Da gewöhnt man sich ganz schnell ab, weil man geht eh und was soll man darüber reden? Es ist, wie es ist. Und es ist vor allen Dingen, wenn man sich damit verbindet. Und das finde ich nochmal auch eine interessante Erkenntnis. es ist ja ganz egal, womit ich mich verbinde. In dem Moment, wo ich mich verbinde, sieht die Sache einfach gleich viel angenehmer aus.
Ist doch großartig, oder?
Ja.
Das ist ganz, ganz wunderschön.
Ja.
Und in das ist vielleicht etwas, wo wir tatsächlich, oder da merke ich einfach, ja, ich bin bereit zu üben. Ich übe.
Und dafür ist doch dieses Leben eigentlich vor allen Dingen da, ne? Zu üben. Wir gehen dann nach Hause und können auch immer mal zwischendurch wieder das Zuhause suchen. Ja. Aber das Üben ist ja, und Fehler machen vor allen Dingen auch.
Ja.
Und sich wieder das zu vergeben, dass es nicht gelungen ist. Und wieder, aber vor allen Dingen dann immer wieder aufstehen und weitergehen und weiterüben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Und das für sich zu vergeben. Ich denke, mir ist gerade dieser Satz eingefallen, den ich oft sage. Wer lange lebt, hat auch mehr Zeit, Fehler zu machen.
Ja, diese ganz kurzen Leben, wie wir heute ja schon hatten, das waren ja oft geniale Leben, ne? Wie Novalis oder auch Mozart oder wer war noch der Dritte?
Georg Büchner.
Georg Büchner, richtig.
Kaspar Hauser vielleicht auch, wer weiß das? Der ja so
in ganz kurzer Zeit eben, die brauchten gar nicht lange zu üben. Die waren schon gleich hier verplant, um der Menschheit ein Geschenk zu machen.
Ja, vielleicht du auch und ich auch.
Mhm.
Auch ja, wenn wir schon zu alt sind.
Also
genau.
In diesem Sinne treibe ich auch meine Arbeit voran, eine Sterbekultur in Deutschland zu etablieren.
Die Sterbekultur und die Sterbeheilkunde, das wäre doch großartig, ne?
Wunderbar, ja. Wie steht es eigentlich um dein Buch? Nur noch mal eine ganz kurzer Ausblick.
Ich habe jetzt einen Stundenplan gemacht, wo ich auf jeden Fall, schaffe ich nicht ganz, einen Tag in der Woche zu streichen, nur fürs Buch.
Mhm.
Mit meinen Gedanken bin ich auf jeden Fall dabei. Ich würde mal sagen, 40% vielleicht. Jetzt wird auf jeden Fall das Buch, ich weiß nicht genau, die wievielte Auflage das ist, das zweite Buch von mir, das Handbuch für Sterbe- und Trauerbegleitung, das wird auf jeden Fall jetzt nochmal neu vom Patmos Verlag aufgelegt. Kommt jetzt noch ein kleiner Einleitungssatz, den ich im Vorwort haben will, mit rein und mag mal neugierig sein. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Und das andere, das muss jetzt nochmal ein bisschen durchgearbeitet werden.
Sowas hat es ja noch gar nicht gegeben, soweit ich weiß, eine Sterbeheilkunde.
Nee, eine Sterbeheilkunde hat noch nicht gegeben. Also den Begriff habe ich geprägt und wie gesagt, analog zur Geburtsheilkunde. Ne?
Wunderbar.
Die beiden Mysterien.
Ja, dann wünsche ich dir eine schöne Woche.
Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich wünsche uns allen eine schöne Woche. Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.